Eieiei, es war heiß. Also, es gibt so harte Geschichten, ihr kennt natürlich noch ganz viele davon, die man leider allzu gut erklären kann. Leider allzu gut erklären, aus so viel Not. Es gibt natürlich auch Geschichten, die kannst du überhaupt nicht erklären, weil die sind überhaupt nicht begründet und es ist trotzdem, sie produzieren trotzdem Riesenelend. Also Lebenslügen entstehen nicht nur aus Konfliktsituationen, aus Problemsituationen. Das ist zwar oft so, ich meine, klar, es war ja ganz offenkundig und für ganz viele Menschen ist offenkundig, dass Sehnsucht, aus der Einsamkeit rauszukommen und nach Sinn und wer weiß was, führt in solche Sackgassen und Nöte, dass man dann diese typischen Lebenslügen aufbaut. Hat natürlich nie einen Tropfen getrunken und so und alles ist alles nur so. Aber das Schema ist zu einfach und ich will heute Abend euch ein Beispiel zeigen, dass es eben sich viele zu leicht machen und sagen, ja, ich habe eben Probleme und daraus kommen andere Probleme. Und da entschuldigt eins das andere oder ich sag mal Verständnis, man weiß, es kann nur so gehen. Die Bibel ist ein Buch, das einem auf eine Weise ehrlich den Spiegel vorhält, dass es manchmal richtig wehtut. Und ich kann deshalb verstehen, dass es Leute gibt, die die Bibel lieber nicht aufschlagen, weil sie das scheint aus Versehen mal getan haben. Und dabei Erfahrungen gemacht haben, die nicht gut bekommen sind. Weil wir haben keine Lust, uns, wenn es uns halbwegs gut geht, mit der ganzen Wahrheit unseres Lebens, die tief versteckt ist und die wir wunderbar untergegraben haben, mit dieser Wahrheit konfrontiert zu werden. Also es kann sein, dass aber auch, weil die Bibel solche Geschichten erzählt, die so brutal ehrlich sind, andere sagen, gerade deshalb lese ich sie, ich will nicht beschissen werden. Und ich schätze diese Ehrlichkeit. Ich weiß jetzt nicht, zu welcher Gruppe Sie gehören. Ich will Ihnen heute ein krasses Beispiel vorführen. Irgendwie schallt es auch ein bisschen, aber das kriegen wir auch rum. Wenn jemand ganz dreht, dann kriegen wir den Hall raus. Aber sonst, es geht, keine Sorge. Geht das? Was? Ein bisschen zurück, Entschuldigung, ein bisschen zurück. Ja, hier. Also, Sex, Crime and Action ist ja eigentlich für manche ein ganz gutes Unterhaltungsprogramm. Die Bibel ist voll davon. Und ich möchte Ihnen heute einen Bericht vorstellen, in dem einer der, ich sag mal, Superstars der Bibel, einer, der von dem unheimlich positiv geredet wird, eigentlich, dass er mit Gott war und an ihn glaubte und Gott ihn toll gebrauchte und segnete und was man da alles noch so für schöne, fromme Sachen drüber sagen kann. Aber dass der ein so mieser Typ war, sowas wie verlogen, das glaubt man gar nicht, dass es das gibt. Und was man schon gar nicht, noch mehr, weniger glaubt, ist, dass sowas dann auch berichtet wird. Denn in den heiligen Büchern, wo die großen Köpfe in Religionen und so dargestellt werden, da wird das immer schön zurechtgebogen. Und das wäre auch ein ganz einfaches Ding, also die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist etwa im Jahre 980 vor Christus geschehen. Also 3000 Jahre her. Und da war eine Menge Zeit, um das so zu frisieren und so schön hinzubiegen, dass die Geschichte positiv kam. Und ich sage Ihnen ganz offen, das ist einer der Gründe, warum ich die Bibel lese, weil ich auf verblüffende Weise erlebe, hier wird die Wahrheit gesagt. Also es geht um den König David, will nicht weiter drum herum reden, und der geriet in eine fiese, miese Doppelgeschichte ein Doppelverbrechen. Ich berichte das mal. Es sind zwei Kapitel in der Bibel, Seite 330. Wenn man von vorne anfängt in der Bibel, findet man das. Im 2. Samuel-Buch, Kapitel 11 und 12. Nun, ich kann das Ganze nicht lesen, aber ich will Teile daraus lesen, weil ich immer finde, es ist besser, Originalton zu hören, als drumherum zu reden. Der König David war mächtig geworden, weil er selber auch ein guter Militärchef war. Viele Kriege, Nachbarschaft, sein Reich war groß und er hatte die Nachbarschaft ziemlich unter Kontrolle. Er war ein bisschen älter geworden, ein bisschen mächtiger geworden und auch ein bisschen gemütlicher geworden. Und damals, das waren noch fast menschliche Zeiten, verglichen mit heute, Kriege wurden nur im Sommer geführt, weil man da war einfach besseres Wetter. So. Und dann heißt es hier, dass der Generalfeldmarschall der israelischen Armee, Joab, der zog mit den Truppen los ins Ostjordanland, Ammonitergegend. Heute ist die Hauptstadt Amman in Jordanien, klingt noch nach diesem Stammesgebiet. Aber König David blieb zu Hause. Er ließ kämpfen. Er ließ Krieg führen. Andere machten den Job. Und er war zu Hause. Und dann fängt es an. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Also der stand erst abends auf. Das ist schon gemütlich. Als ich vor kurzem in Berlin am Prenzlauer Berg die Kastanienallee raufging, sah ich lauter Cafés, wo stand Frühstück bis 17 Uhr. Da dachte ich, das ist doch gut. Warum steht ein Student um 18 Uhr auf? Weil Aldi um 19 Uhr zumacht. So, also gut, das war der Stand, der lümmelte so einen halben Tag im Bett rum und dann ging er spazieren. Nun muss man wissen, auf dem Dach. Das kann man übrigens bis Jerusalem kenne ich jede, vor allen Dingen die Altstadt. Und die alten Häuser haben alle Flachdächer. Und weil es in den heißen Ländern ist das toll, du kannst da, wenn es abends mild wird, gehst du da drauf. Man kann da spazieren gehen, oft sind die auch ganz schön angelegt. Und in Jerusalem kannst du, wenn du auf die Dächer gehst, dann kannst du über die halbe Stadt sehen und auf den Ölberg und wer weiß, tolles Bild. Kann man auf manchen Postkarten nehmen. Muss auch damals schon so gewesen sein. Also er steigt auf seinen Dachgarten und geht da spazieren, so gut ausgeruht, ausgeschlafen. Und dann heißt es hier, also er ging auf den Dach da spazieren, da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen. Und man sagte, das ist doch die Batseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hethitas, das war ein Offizier in der Armee des König David. Und David sandte Boten hin, also der machte das nicht mal heimlich selber, der ließ die anbaggern. David sandte Boten hin und ließ sie holen und als sie zu ihm kam, wohnte ihr bei, das ist ein bisschen altertümlicher Ausdruck, die hatten Sex miteinander. Sie und die Frau wurde schwanger und dann schickte sie wieder einen Boten hin und ließ dem David sagen, ich bin schwanger geworden. David schickte zu seinem General Joab, der drüben im Transjordanien im Krieg war, Nachricht, sende zu mir Uria den Hethiter. Joab sandte den Uria zu David. Und als Uria zu ihm kam, fragte David, ob es dem Joab und dem Heer und mit dem Krieg gut stünde. Und David sprach zu Uria, nun geh hinab in dein Haus, dusch dich. Und als Uria aus des Königshaus hinausging, wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Aber Uria legte sich schlafen vor der Tür des Königshaus, wo alle Kriegsleute seines Herrn lagen, und ging nicht hinab in sein Haus.
Als man aber David sagte, Uriah ist nicht hinab in sein Haus gegangen, sprach David zu ihm, bist du nicht von weit her gekommen, warum bist du nicht hinab in dein Haus gegangen? Uriah aber sprach zu David, die Bundeslade, das muss ich erklären, das war so eine Kiste, die das Volk Israel vom Sinai durch die Wüstenwanderung mitgebracht hatte. Und da lagen eigentlich nur die beiden Tafeln drin mit den 10 Geboten. Und das war in der, die hatten so eine Art Campingtempel, die Stiftshütte, da stand die. Und das war, Gott hatte gesagt, das ist das Zeichen meiner sichtbaren Gegenwart. War eigentlich sonst nichts drin. Es war nur das Versprechen Gottes, ich will bei euch sein, ganz besonders. Später stammt sie im Tempel, im Allerheiligsten, aber jetzt gab es den Tempel noch nicht. Und den nahmen die mit, auch wenn die irgendwo loszogen und in den Krieg zogen. Und das sagt er hier, der Uriah sagt, die Bundeslade Israels und Juda, das Volk und das Heer mit Joab, die wohnen in Zelten und liegen auf freiem Felde. Und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen. So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich tue so etwas nicht. David sprach zu Uriah, na bleib heute hier, morgen will ich dich gehen lassen. So blieb Uriah in Jerusalem an diesem Tage und auch am nächsten. Und David lud ihn ein, sodass er bei ihm aß und trank, und er machte ihn betrunken. Der hat ihn richtig abgefüllt. Ja, Prost, noch mal ein. Ach, einer geht noch. Auf einem Bein kann man nicht stehen und so. Guck mal, der Wein ist gut. Er machte ihn besoffen. Ganz vorsätzlich. Na, klar, was er wollte, hat gesagt, wenn dieser Tugendbold hier nicht zu seiner Frau geht und mit der pennt, dann fliegt die ganze Chose auf. Das Kind, das sie im Bauch hat, von mir ist und nicht von ihm. Das war ein raffinierter Trick. Und da nüchtern der Typ nicht rumzukriegen, war er ihm besoffen gemacht, weil er weiß, wenn wir erstmal einen Kanal voll haben, dann geht auch manches sonst noch. Er macht ihn betrunken, aber am Abend ging Uriah hinaus, um sich schlafen zu legen, auf sein Lager bei den Männern seines Herrn und ging nicht hinab in sein Haus. Er schlief also da in dem Quartier der Soldaten, ziemlich primitive Sache, obwohl er ein Offizier war, ein Haus in Jerusalem hatte, wo er am anderen Morgen, der David denkt, wie werde ich mit dem Typ fertig, wie kriege ich diese Peinlichkeit aus der Welt? Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an General Joab und sandte ihn durch Uriah. Der kriegt also den Brief vom König und geht wieder zurück zur Armee. Er schrieb aber in dem Brief, stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Eine freundliche Botschaft, einen schönen Trick, den der Mann selber transportieren darf. Als nun Joab die Stadt belagerte, also er kommt an, gibt den Brief ab und dann gibt es da, er belagert die Stadt, stellte er Uriah dorthin, wo er wusste, dass kämpferische Männer standen, und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und mit Joab kämpften, fielen einige vom Volk und von den Männern Davids und Uriah, der Hethiter, starb auch. Da schickte der Joab hin und ließ David alles sagen, was sich bei dem Kampf begeben hatte. Und er gebot den Boten, wenn du dem König alles bis zu Ende erzählt hast, was sich bei dem Kampf begeben hat, und du siehst, dass der König zornig wird und zu dir spricht, warum seid ihr so nah an die Stadt herangerückt im Kampf, wisst ihr denn nicht, dass von der Mauer geschossen wird? Wer erschlug? Und dann erzählt er eine alte Geschichte, wo die so doof waren und so nah an die Stadt kamen, und da hatte irgendjemand von oben einen dicken Fels runtergeschmissen und einen erschlagen. Also, ne, der wusste ja, der David kannte sich aus mit Kriegsführung, und er ahnte schon, wie der meckern würde über diese Niederlage. Also, wenn er sich anfängt zu ärgern und zornig wird und zu kritisieren, so sollst du ihm sagen, auch dein Knecht Uriah ist tot. Der Bote ging hin und kam und sagte David alles, weswegen Joab ihn gesandt hatte. Und der Bote sprach zusammen, die Männer waren uns übermächtig und zogen heraus aus dem Feld gegen uns. Wir aber gingen gegen sie an, bis an den Eingang des Tores. Und die Schützen schossen von der Mauer und deine Knechte und töteten einige von den Männern des Königs. Und auch Uria, dein Knecht, der Hethiter, ist tot. David sprach zu dem Boten, so sollst du Joab sagen, lass dir das nicht leid sein, denn das Schwert frisst bald diesen, bald jenen. Fahre fort mit dem Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut zusprechen. Und als Urias Frau hörte, dass ihr Mann tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Ehemann. Sobald sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen, und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Also so eine miese Geschichte in der Lebensgeschichte eines der führenden Leute des Volkes Gottes. So gemein, so verlogen. So, nur das Problem war ja gar nicht, dass er versuchte, das alles zu vertuschen, sondern ganz Jerusalem spielte ja mit. Also, wir kennen das ja, das sind ja die Lebenslügen, leben ja nicht nur dafür, dass wir raffiniert rumtricksen, sondern wir haben ja auch jede Menge Komplizen, die alle längst wissen, was Sache ist. Ganz Jerusalem kannte die Story mit der Batseba. Da waren ja so und so viele Leute beteiligt. Der David ließ ja schicken dahin, da drüben, hol die mal. So, und das ging ja hin und her und ganz Jerusalem hat getuschelt, die haben alle die Geschichte erzählt. Das Wasser ist in den Mund zusammengelaufen, Sex, Crime und Action, die hatten noch kein Fernsehen, die mussten das alle live erleben. Das heißt, zu der Lebenslüge des Königs David, die miese war, nicht nur Ehebruch, sondern auf eine schäbige Weise Meuchelmord. Die wurde gestützt von jeder Menge Komplizen, die alle nichts Böses getan hatten, nur die Schnauze hielten. Die alle nur mitspielten und die das ganze Elend stützten. Der Einzige, dem es nicht gefiel, heißt es hier am Schluss, aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hat. Das wird jetzt ziemlich im Zeitraffer erzählt, das wird ja gedauert haben, Wochen und Monate, bis sie das Kind kriegte. Und so. Dann hat er die Trauerzeit wurde eingehalten. Dann hat er die als Frau genommen. So, und er hatte längst gedacht, da ist Gras drüber gewachsen. Da ist Gras drüber gewachsen. Dann geht's weiter. Und der Herr, der lebendige Gott, sandte den Propheten Nathan zu David. Als er zu ihm kam, sprach er zu ihm, also zu David, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er ernährte es, dass es groß wurde und bei ihm zugleich mit seinen Kindern war. Es aß von seinem Bissen und trank von seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um den Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu als Mahlzeit, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt. Der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel. Und ich habe dich errettet aus der Hand Sauls. Und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hittiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch Schwert der Ammoniter. Nun so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hittiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen mit ihnen Sex hat an der lichten Sonne. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel im Licht der Sonne. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, die du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging rein. Ich möchte euch zwei Dinge unterstreichen an dieser Geschichte. Gut, Lebenslügen platzen. Das passiert. Man sagt, Lügen haben kurze Beine, die kommen nicht so weit. Das passiert. Hier haben wir erstens eine Geschichte, dass jemand eine Lebenslüge aufbaut, der gar keine Probleme hat. Der David hatte keine Nöte, die er damit lösen muss, dass ich jetzt mal, muss mich mal trösten, indem ich fremd gehe. Nachdem ich fremd gegangen bin, und ja, muss ich mir jetzt helfen, indem ich irgendeinen anderen umbringen lasse. Nix. Also, der Mensch ist böse von der Jugend auf. Das Böse, was wir anrichten, kommt nicht aus Not, kommt häufig einfach selbst aus Überfluss und Reichtum. Das ist das eine. Und das zweite ist, er war so geschickt, dass er beruhigt sagen konnte, naja, vielleicht war es nicht alles in Ordnung, Fehler haben wir alle, aber es wächst Gras drüber. Und es sind nicht die Umstände, die dafür sorgen, dass kein Gras drüber wächst, sondern es ist Gottes Wort. Und das ist die Sache mit der Bibel. Gott schickt den Propheten Nathan und er erzählt diese Geschichte. Und er lockt diesen Lüchner David aus seiner frommen Lüge raus. Der ist natürlich empört. Die Gerechtigkeit, der gerechte König in Person, ne? Also die Geschichte von dem Mann, der reichen Mann hört, der dem Armen das einzige liebe Schäfchen mitnimmt und so. Was für ein fieser Typ. Erzählt die ganze Geschichte und der Nathan sieht zu wie König David. Die Entrüstung und die Empörung hoch und dann platzt er im heiligen Zorn der Mannes des Todes. Und der Nathan sagt nur noch kalt, du bist der Mann. Du bist der Mann. So kriegt man, fliegen die Dinge ja fröhlich, dann sammeln sie wieder. Das ist die wichtigste Erfahrung, die man mit der Bibel machen kann. Darf ich euch das sagen? Vielleicht ist das eher abschreckend. Aber wer die Bibel liest, in der Erwartung, dass er jetzt nette Sprüche hat, der soll lieber ein Agatha Christi, weil Krimis oder Gedichte lesen zur Erbauung. Wer aber die Wahrheit über sein Leben kennenlernen will, dem rate ich, die Bibel zu lesen. Und der soll sich warm anziehen. Weil beim Bibellesen wirst du dauernd gegen einen Strich gebürstet. Mit all den faulen Ausreden, die wir so haben. Auch mit der Lüge vom lieben Gott, der immer durch die Finger guckt und der alles nicht so krumm liegt. Und der knallhart richtet. Und der die Sünde hasst. Und die Lüge, besonders die frommen Lügen, hast. So, und das ist eine Chance. Und da scheiden sich die Geister. Man kann sagen, das mag ich nicht, das tue ich mir nicht an, die Welt ist so nicht. Oder man kann sagen, das brauche ich.
Ich will in den Spiegel gucken. Ich will in den Spiegel gucken. Das ist eine sehr wesentliche Entscheidung. Das wisst ihr alle. Das gilt aber für uns alle. Jeder muss in seinem Leben, also wer mal in Probleme gerät, wie alle die von uns, die jetzt Suchtprobleme gekriegt haben, die erleben ja, dass die Lebenslüge so verheerende Folgen hat, dass irgendwann der Druck so stark wird, dass man kapiert, ich muss da raus. Das Problem ist, dass diese Schwierigkeit haben alle Menschen. Und die, die nicht in diese Sackgasse geraten, dass sie unter Suchtdruck geraten, in die Abhängigkeit kommen und dadurch so in die Schwierigkeit kommen, die belügen sich den Rest des Lebens wie König David und sagen, wir sind ja, ist alles okay. Und bauen an ihren, manchmal auch religiösen Lügen, denn der David war ja auch noch fromm. Der bezahlte ja noch Priester und Propheten, die Gottesdienste hielten und ging selber dahin. Und er hatte ja selber fromme Gedichte gemacht und Gebete geschrieben, lesen wir im Psalm. Das heißt, die Lebenslüge, die kann man endlos weiterstrecken. Und dann kann man nur hoffen, und das passiert, dass Gott dann redet. Aber ich will euch sagen, ich habe in meinem Leben auch oft beobachten müssen, dass Menschen eine ganz schön dicke Haut haben. Und sie hören ganz gut und sie spüren das auch, dass ihnen die Wahrheit gesagt wird, aber sie wollen es nicht annehmen und Gott überfährt uns nicht wie ein Panzer. Und wenn du Nein sagst, wenn du dich verweigerst dem Wort Gottes und dein Leben nicht ehrlich machst, vor Gott aufdeckst, dann entwickelst du eine Hornhaut auf deiner Seele, einen dicken Panzer, es lebt sich gemütlicher in der Lebenslüge. Und beim zweiten Mal hörst du die Bibel, zum Bibellesen hat man dann keine Lust, das erklärt sich von selbst. Warum der normale Mensch zum Bibellesen keine Lust hat. Weil er ahnt, es könnte um die Wahrheitsfrage und die Ehrlichkeit gehen. Und das hassen wir wie die Pest. Da gibt es natürlich allerlei fromme Auslegen, ein altes Buch ist und auch nicht so einfach zu verstehen. Und solche frommen Ausreden helfen einem, dass man nicht in den Spiegel schaut. Also das ist das eine. So, und beim David passiert das. Der wird konfrontiert mit seinem Propheten. Und der muss ihm, das war gefährlich bei solchen Königshöfen, normalerweise waren das Figuren, die immer den Königen nach dem Mund redeten. Und wenn sie es nicht taten, waren sie schnell einen Kopf kürzer. Das ist so üblich gewesen bei den orientalischen Fürstenhöfen. Der im Namen Gottes geht er hin und sagt, du bist der Mann. Er sagt, man müsste mal darüber nachdenken, ob wir nicht ein ethisches Problem haben in der Lat und ob es nicht bei den Führungskräften anfängt. Er hätte ein bisschen verschwurbelt ringsrum reden können, tat er aber nicht. Dann sagte er, du bist der Mann. Und so redet die Bibel immer und deshalb sagt ihr nur die Wahrheit, wenn jemand auch so Klartext redet. Du bist der Mann. Das ist keiner ausgenommen. Die Frauen auch nicht. Wir schauen in den Spiegel Gottes und sagen, du hast Gott vergessen, du hast seine Gebote mit Füßen getreten, du hast 1000 Entschuldigungen dafür und Erklärungen, du hast wahnsinnig Geschicktes übernommen, das alles zu vertuschen, du hast wahnsinnige Geduld, um Gras drüber zu wachsen, du bist der Mann. Und die Wende passiert, als David sagt, ich habe gesündigt. Das Einzige, was richtig ist im Augenblick. Ich habe gesündigt. Und dann geht die Geschichte weiter, dass ich jetzt sage, und ich mache jetzt mal mich zum Stellvertreter, da bin ich ganz sicher, von manchem von euch, der die Geschichte gehört habe, dann passiert etwas, da kann man sich richtig empören und entrüsten und sagen, so geht's nicht. So billig kann man einen solchen Typen nicht davon kommen lassen. Darf ich noch mal in Erinnerung bringen, wie das da war? Er sagte also, guck mal gerade, wo ich das hatte. Er sagte, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Ein Satz. Der nächste Satz heißt, Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Hey, sag ich, das geht nicht. So schnell geht das nicht. Also so billig kann der nicht dafür kommen, sagen wir, böse. Kam der zu billig davon? Kam der zu schnell davon? Seht, ich habe euch gestern an einem anderen Beispiel erklärt, die Bibel gebraucht den König David als wie ein kleines Modell für das, was später in dem König Israels Jesus, der der Retter der Welt ist für uns alle, dann in Wirklichkeit und Großformat passiert ist. Es gibt nur einen einzigen Grund, dass wir davonkommen. Nicht dadurch, dass wir sagen, jetzt muss ich das aber bereuen, jetzt muss ich schmoren in meinem Elend und muss auch zeigen, dass ich wirklich das ernst meine mit der Umkehr. Damit kannst du nichts ändern. Überhaupt nichts. Das ist alles Dekoration. Meinst du, mit so ein bisschen Seelenknete im eigenen könntest du das Unrecht, das du angerichtet hast, das Zerstörung von anderen Leben, das Leben des Uriah zerstört, das Leben dieser Frau zerstört. Das Kind wird dann auch sterben. Das kommt in der Geschichte danach noch. Meinst du, das alles an Schuld, was wir angerichtet haben, könnten wir durch ein bisschen Zerknirschung vor Gott und den Menschen wieder wettmachen? Das ist doch nur Selbstbetrug. Wir meinen, ja, ich habe bei mir jetzt auch traurig darüber. Und jetzt muss ja aber mal gut sein, jetzt muss ich auch mal wieder fröhlich werden. Diese ist provokativ schnell geht das. Er bekennt seine Sünden und Nathan spricht ihm im Namen Gottes zu, dir sind deine Sünden vergeben. Und da gibt es nur eine einzige Erklärung so. Gott hat einmal durch den Propheten Jesaja gesagt, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mir, sagt Gott, du hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretung um meinen Willen und denke an deine Sünden nicht mehr. Wo hat Gott geschuftet? Wo ist die Arbeit? In Jesus. Gott wird Mensch in Jesus. Und er kriegt die ganze Prügel der Menschheit ab. Schon als Baby wird er zum Flüchtlingskind, weil ein von Gewalt besessener Tyrann die Babys ermordet, weil er Sorge hat, es wächst ein Konkurrent auf. Dann steckt er sich an bei den Kranken, er heilt die Kranken, er berührt sie. Und er stirbt am Kreuz. Und die Bibel sagt uns, das ist der große Tauschakt. Gott selbst geht und zieht sich mein Leben an. Da sagen Leute, wie soll ich das verstehen? Das kann ich doch nicht verstehen. Nein, das ist gut. Das können, wenn du sagst, ich kann das nicht verstehen, hast du schon etwas verstanden. Das ist nämlich völlig unmöglich. Keiner kann in das Leben eines anderen rein und ihm das abnehmen. Ich habe das immer so schrecklich empfunden, denn wir wollen das ja manchmal aus Liebe. Wir haben ja Menschen, die wir lieben und denen wir gerne ihr Leid abnehmen und tauschen möchten. Ich habe ein Ehepaar vor Augen, mit dem ich befreundet bin, bei uns in Kassel. Und vor Jahren passierte das, dass deren kleine Tochter, ich weiß nicht mehr genau, war die 4, war die 6 Jahre alt, Blutkrebs kriegte, Leukämie, so rabiat und aggressiv, innerhalb von wenigen Wochen starb dieses Mädchen. In den Armen seiner Mutter. Und diese Mutter und dieser Vater, die haben nur eine Sehnsucht gehabt. Die haben gesagt, wenn wir tauschen können, wenn wir unserer Töchterlein diese mörderische Krankheit abnehmen können. Und wir würden gerne selber sterben, wenn sie leben könnte. Das geht nicht. Das ist brutal. Keiner kann letzten Endes in das Leben des anderen rein. Auch aus Liebe möchten wir das. Ja, so sind wir. Die menschliche Liebe möchte das. Für den anderen lieber leiden und sterben, wenn dadurch erreicht werden könnte, dass der andere aufatmen könnte und gesund wird. Wir würden es tun. Die Liebe, wir können es. Das ist die brutale Grenze aller menschlichen Liebe. Jeder stirbt seinen Tod selber. Der Einzige, der nicht begrenzt ist, der hinein kann in unser Leben, der weder in Raum und Zeit begrenzt ist, ist der Schöpfer von Raum und Zeit. Und der tut es, der wird Mensch in Jesus und zieht sich unser Leben an. Und wenn du sagst, das kann ich nicht verstehen, dann ist das okay. Denn wir Menschen können nur etwas leicht verstehen, was wir auch sonst kennen, wo es wiederholbare Fälle gibt, was wir sehen können. Das habe ich da schon mal erlebt, da schon mal erlebt. Aber das, was hier passiert, das haben wir nie erlebt. Das gibt es in dieser Welt nicht. Das ist nicht möglich. Und doch ist es die einzige Wirklichkeit, die uns rettet. Deshalb sollte niemand so töricht sein und sagen, das kann ich nicht verstehen, was ist das für eine komische, theologische, bizarre Sache. Er sagt, Christus, Jesus stirbt für mich. Wie geht das? Das ist das Wunder, dass Gott selbst kommt und sich das Böse anzieht, das uns kaputt macht. So heißt es in der Bibel im 2. Korintherbrief einmal, Gott hat den, der von keiner Sünde etwas wusste, der so gerecht war, für uns zur Sünde in Person gemacht. Jesus, der am Kreuz war, die Lüge, der Hass, der Mord, die Selbstgerechtigkeit, die Heuchelei in Person. Und so behandelt ihn Gott. Er richtet ihn, er stirbt meinen Tod. Und wir tauschen. Er schenkt sich mir. Er geht die Schwerarbeit tut Gott. Und er wartet jetzt darauf, sag mal, was willst du tun? Meinst du, so ein paar verquetschte Reuegefühle würden wirklich etwas ändern am Leben? Bild dir doch nichts ein. Mach doch keine religiöse Wichtigtuerei hier. Die Arbeit, die es nötig macht, damit der Dreck deines Lebens wegkommt und dich nicht mehr länger kaputt macht, den kann nur Gott wegschaffen. Und er trägt ihn auf die Müllkippe von Golgatha. Übrigens, Golgatha, der Hinrichtungsplatz, war die Müllkippe von Jerusalem. Ich habe 50 Meter davon gewohnt, war mein Zimmer in der Prophezei in Jerusalem. Und die Ausgrabungen haben es gezeigt, wo früher Golgatha war. Eine Müllkippe, die ganzen Scherben haben sie gefunden, dort die Archäologen. So, auf der Müllkippe von Jerusalem, da wird Jesus hingerichtet und zeigt uns, auf diese Müllkippe muss der ganze Schrott meines Lebens und das, was mich kaputt und wodurch wir andere kaputt gemacht haben, wir können es nicht wegarbeiten. Und deshalb so provozierend diese Geschichte ist hier von David. Dass das so, das hört sich so billig an, so schnell kann das doch nicht gehen. Dass er seine Sünde bekämpft und der Prophet spricht ihm zu, dir sind deine Sünden vergeben. Ja? Weil Jesus gearbeitet hat. Er hat alles getragen. Deshalb kann jeder von uns das Geschenk bekommen. Jetzt und total und ganz. Und das ist unsere Rettung. Das ist unsere Rettung. Ich muss auch dazu sagen, die Vergebung, die er empfängt, heißt nicht, dass David und die anderen nicht Folgen dieser miesen Taten erleiden. Ich will die Geschichte jetzt gar nicht lesen, nur Gott lässt ihm sagen, dieses Kind wird sterben. Das war viel Not, der Mutter und dem Kind. Und das ist oft so, das muss man unterscheiden. Es gibt vor Gott Vergebung, sodass unsere Sünden weg sind und nichts mehr zwischen Gott und uns steht. Trotzdem werden wir Folgen unseres falschen Lebens oft auch nachher erleben. Und andere auch. Das Leben, das du zerstört hast bei anderen, wird nicht automatisch dadurch wieder heil. Das quält manche Menschen ein Leben lang, dass sie das nicht wieder zurückholen können. Ja, das ist so. Und die Konsequenzen sind da. Die Geschichte endet aber allerdings so, dass man sagen muss, Gott macht aus auch unserem Dreck Gold. Weißt du, was passiert? Die Batseba ist die Frau des David. Und nachdem das eine Kind gestorben war, hat sie mit David noch einmal ein Kind. Und dieses Kind hieß Salomo. Und von diesem Kind Salomo heißt es, der Herr liebte ihn. Und David tat ihn unter die Hand des Propheten Nathan. Er sagte, Nathan, bring diesem Jungen bei, wer der lebendige Gott ist. Und das Leben nur gelingen kann, wenn es unter dem Wort Gottes gelebt wird. Ehrlich gelebt wird, nicht als Lügner. Dann heißt es, der Prophet Nathan nannte den Salomo Jedidja, um des Herrn willen. Jedidja heißt Geliebter des Herrn. Und dieser Salomo wurde später der Nachfolger des Königs David. Ein gesegneter König. Das heißt, aus dieser miesen Ehebruchs- und Mördergeschichte wird nach Umkehr, Vergebung der Schuld und Erneuerung inklusive der schmerzhaften Wege, die da noch waren, zum Schluss ein großer Segen. Was will einem das sagen? Dass Gott aus unserem Dreck Gold machen kann. Und sage ich mal, das hat mich in meinem Leben am meisten beeindruckt. Dass ich Menschen begegnet bin, die besonders in der Suchtsituation, im Alkoholismus, alles kaputt gemacht hatten und nur schwer zu trösten waren, selbst nachdem sie frei geworden waren und trocken lebten, schwer zu trösten waren über der Tatsache, dass das Leben der anderen, das sie zerstört hatten, sie nicht mehr reparieren konnten. Das war das eine. Aber ich habe bei den gleichen Menschen beobachtet, wie sie, die wie kaum ein anderer zu Lebensrettern wurden. Die Männer und Frauen, die gleichen verfluchten Lebenswege gegangen sind wie sie selber. Die gleichen Nöte durchmachten und Verzweiflungen an Lügen durchmachten und Zerstörung erleben. Sie in die Arme nehmen konnten und ihnen ohne jeden Mangel an Glaubwürdigkeit sagen konnten, du, ich weiß, was du durchmachst, aber ich weiß auch, wer der Retter ist. Und du magst ja vielleicht nie was mit Religion angefangen zu haben und du magst ja vielleicht immer gedacht haben, du brauchtest Gott nicht. Und das mit Jesus wäre nur für Leute, die so einen frommen Vogel haben. Ich sag dir, er ist der Einzige, der uns nicht wegwirft, der für uns ans Kreuz ging, der die Arme ausbreitet und der uns rettet. Komm. Und wir sehnen uns danach, unsere Welt mit so vielen Problemen. Wir brauchen viele, viele Männer und Frauen, die deshalb für andere zum Segen und zur Rettung werden, weil sie selber gerettet wurden. Nicht, weil sie besser sind. Nicht die, die keine Probleme hatten. Deshalb streicht Gott den König David nicht aus seiner Geschichte. Weil er in seiner Rettungsgeschichte nicht Leute braucht, die fehlerfrei sind, so überfliegen. Er gebraucht Verbrecher. Ehebrecher und Meuchelmörder wie David, die die Umkehr gewagt haben, die in den Spiegel der Wahrheit des Wortes Gottes geguckt haben und die sich mit der Vergebung der Sünden haben beschenken lassen und die Gott auf einen neuen Weg bringen konnte. Retter für andere Menschen, Lebensretter für andere Menschen, sind vor allen Dingen Leute, die selber so gerettet wurden. Versteht ihr, warum wir so darum werben, dass ihr Jesus kennenlernt? Wir wollen jetzt ein Lied hören und nach diesem Lied will ich wieder, wie ich es gestern Abend gemacht habe, euch ein Gebet anbieten. Ein Gebet, in dem ihr mit mir Satz für Satz laut beten könnt, wenn ihr es wollt, für euch ehrlich. Wir machen hier kein Theater und keine Show, ist auch kein Ritual. Man muss hier auch nichts einfach so machen, weil das hier so auf dem Programm steht, sondern jeder soll ehrlich vor Gott fragen, was ist mit mir, wo bin ich, will ich in den Spiegel des Wortes Gottes, der Wahrheit schauen, will ich diese Vergebung durch den gekreuzigten Jesus annehmen und will ich, dass mein Leben neu wird, will ich unter seiner Herrschaft leben. Wenn du das willst, dann bete nachher mit mir dieses Gebet, in dem wir ganz schlicht sagen, Jesus, du hast mich so sehr geliebt, danke. Ich habe deine Einladung gehört, ich bekenne dir meine Sünden, ich bitte dich um Vergebung. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich vertraue dir, zeig mir deinen Weg. Wenn du so beten willst, dann lade ich dich gleich ein. Jetzt hören wir dieses Lied.